Ich begrüße euch auch ganz herzlich zum heutigen Gottesdienst, liebe Geschwister. Wie Gerd bereits am letzten Sonntag ja ausgeführt hat, möchten wir an den 5 Sonntagen des Januars 2021 einen kleinen Predigtreihe Impulse für das neue Jahr geben. Für jeden So, jetzt ist besser. Excuse. Für jeden Sonntag in diesem Januar einen kleinen Impuls geben, für jeden Einzelnen von uns, aber auch für die Gemeinde als Ganzes. Wir wollen uns überlegen, wie wir als Gemeinde das eine oder andere angehen wollen, wie wir einander näher kommen können. Und das sind, wie gesagt, 5 Predigen und heute ist eben die zweite davon. Ihr seht das Thema hinter mir, Gemeinde, meine Familie. Ich habe euch ja gleich zu Beginn mit den Worten, liebe Geschwister, begrüßt. Für Außenstehende mag das etwas Befremdliches an sich haben, dass man einander, obwohl man ja gar nicht miteinander verwandt ist, blutmäßig, einander mit Schwester, Bruder oder eben Geschwister anspricht. Das ist mir ehrlich gesagt auch so gegangen damals, als ich noch nicht gläubig war, mit Akemi, meiner Frau, Gottesdienste besucht habe, zuerst hier und später dann in der japanischen Gemeinde, aber mittlerweile ist diese Anrede ja etwas Selbstverständliches geworden. Wir sind ja Kinder Gottes und demnach sind wir eben Geschwister. Und diese Art, eben einander gegenseitig anzureden, deutet ja schon darauf hin, dass die Gemeinde eben wie eine Familie ist oder zumindest sein sollte und wir Geschwister eben im Herrn. Diesem Geheimnis wollen wir heute nachgehen, aber auch darüber reden, dass auch in einer Familie nicht immer Friede, Freude, Eier, Kuchen herrscht, wie man so sagt. Vorstellung und Wunsch passen nämlich ganz oft, ganz und gar nicht zur Realität. Wir wollen auch schauen, was wir, jedes Einzelne von uns, dazu beitragen können, damit die Familie, die Gemeinde ein Ort der Wärme und Geborgenheit ist und wo wir auch genügend geistliche Nahrung bekommen. Bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch ein Gebet sprechen. Ja, himmlischer Vater, wir loben und preisen dich, Herr, und möchte dir noch einmal danken, dass wir heute Morgen zusammenkommen können. In aller Freiheit, Herr, dürfen wir hier uns versammeln, Herr, um dich zu loben und zu preisen und jetzt dein Wort zu hören, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, bist du mit jedem Einzelnen von uns, Herr, öffne du unsere Herzen, Herr, damit dein Wort wirklich eindringen kann in unsere Herzen, damit es jetzt bewirken kann, Herr, und damit wir gestärkt nach Hause gehen dürfen, gestärkt auch für die neue Woche. Ich lobe und preise deinen Namen und danke dir von ganzem Herzen, Herr. Amen. Wir wollen mal schauen mit der Urgemeinde, wie sie in der Apostelgeschichte beschrieben ist, wie das damals war. Am Pfingsten wurden die Apostel ja vom Heiligen Geist erfüllt und begannen dann in fremden Sprachen zu reden. Und die Menschen, die das hörten, fragten sich, was das wohl sei. Und einige haben ja sogar gedacht, die Apostel, obwohl es ja erst früh am Morgen war, hätten ein bisschen zu viel des süßen Weines, wie es heißt, getrunken. Und dann in dieser Situation ergriff Petrus das Wort und begann zu reden. Er beginnt dann in Apostelgeschichte 2, im Vers 14, da diese bekannten Worte: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die hier in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, und nun hört auf meine Worte. Und dann verkündet Petrus dann in den Versen, die darauf folgen, dem Volk im Prinzip das Evangelium und ruft es dazu auf, Buße zu tun, sich auf den Namen von Jesus Christus taufen zu lassen zur Vergebung der Sünden. Und viele ließen sich taufen und an einem Tag wurden 3000 Seelen hinzugetan, wie es in Vers 41 heißt. Ab Vers 42 beschreibt Lukas dann die Gemeinde. Das ist auch ein ganz bekannter Text, ich hoffe, ihr könnt das lesen. Aber ich lese es ja auch noch vor. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Frucht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speisen mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das sind die Verse 42 bis 47 im Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Was sind nun die Merkmale dieser ersten Gemeinde? Einmal, dass sie beständig in der Lehre der Apostel blieben. Oder man muss sich vorstellen, was für ein Privileg das gewesen sein muss für die ersten Gläubigen. Die Jünger, die ja mit Jesus unterwegs waren und nun Apostel hießen, hatten also Jesus selbst ja erlebt. Und was sie den Gläubigen weitergeben konnten an diesen Versammlungen, konnten sie ja nicht nur vom Hörensagen um drei Ecken herum, sondern sie haben das alles selbst miterlebt. Man muss sich das mal vorstellen, wenn jetzt heute, hier und heute jemand von Jesus erzählen könnte, der ihn noch persönlich gekannt hat und gesehen hat. So erzählten die Apostel von seinen Wunden, wie er 5000 auf einmal satt machte, sie erzählten von Heilungen, sie gaben die Worte von Jesus in der Bergpredigt wieder und erinnerte an sein Gebot, die Feinde zu lieben und so weiter und so fort. In ihrer Lehre stand Jesus Christus immer im Zentrum. Sie hielten mit ihren Ausführungen die Worte und die Taten von Jesus lebendig, denn eine Bibel, wie wir sie heute kennen, der über Jesus geschrieben war, gab es zu der Zeit ja nicht. Mit Ausnahme natürlich des das, was wir heute als Altes Testament bezeichnen, da ist ja auch einiges Vorschattungen und Prophetien auf Jesus hin. Wenn man an Jesaja 53 denkt, ist vieles vorhanden. Das war damals, ja, gab es ja schon, aber das Neue Testament, in dem eben alles, was die Apostel erlebt haben, war natürlich noch nicht, zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgeschrieben. Und das ist eben auch der Unterschied von damals zu heute. Heute haben wir die Bibel, also das Neue Testament, die vollständige Bibel, das Wort Gottes, in der alles genau beschrieben und aufgeschrieben ist. Und nach der Auferstehung von Jesus Christus ist er ja seinen Jüngern erschienen, aber Thomas, einer der Jünger, war nicht dabei und hat dann den Berichten der anderen Jünger nicht geglaubt, eben wegen der Auferstehung. Erst als er dann 8 Tage später Jesus selbst mit eigenen Augen gesehen hat, glaubte er. Und Jesus sprach dann auch die bekannten Worte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und zu denen dürfen wir uns doch auch zählen, die zwar nicht sehen und doch glauben. Weiter heißt es im Text, dass sie auch beständig in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten blieben. Zu Beginn der Mahlzeit, einer Mahlzeit, brach der jüdische Hausvater damals für alle das Brot und machte so 2 Dinge deutlich, nämlich, dass hier eine Gemeinschaft zusammen ist, die von einem Brot ist, und zweitens ist es auch das Zeichen, dass man jetzt mit dem Essen beginnen darf, quasi. Und Mahlzeit und Abendmahl waren in urchristlicher Zeit vermutlich noch nicht so getrennt, wie das heute der Fall ist. Und darauf weist auch der 1. Korinther 11 hin, wo Paulus sich ja beklagt, dass offenbar einige unwürdig essen und trinken und sich selbst zum Gericht werden, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden. In Vers 34 fordert er dann die Korinther sogar auf: Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Dann war auch das Gebet ein wichtiger Bestandteil im Leben der Gemeinde. Die Bibel lehrt uns ja an unzähligen Stellen, wie wichtig das persönliche, aber auch das gemeinsame Gebet ist. Und weiter lesen wir, dass sie täglich zusammen waren. Martin hatte vor 2 Wochen eine Predigt mit dem Titel Arbeiten oder Stehlen gehalten. Wir haben unter anderem, haben wir ja gesehen, dass das Arbeiten oder die Arbeit für uns Menschen etwas Selbstverständliches ist. Auch im Paradies, im Garten Eden wurde Adam angehalten, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Und das ist ja auch mit Arbeit verbunden. Und seit dem Sündenfall müssen wir ja unser Brot im Schweiße unseres Angesichts essen. Wenn man nun die zitierten Verse aus der Apostelgeschichte 2 ein wenig oberflächlich, ein bisschen zack-zack liest, könnte man fast zum Schluss kommen, die ersten Christen hätten alle ihre Arbeit niedergelegt und wären nur noch im Tempel gewesen und wären dort beisammen gewesen und hätten den Aposteln zugehört und wären eben im Gebet und in all dem, was beschrieben ist, hätten sie gemacht. Dem war aber nicht so. Aber der neu gefundene Glaube an Jesus Christus trieb sie eben zusammen, und so oft sie konnten, kamen sie zusammen. Und um mehr von diesem Christus zu hören und Gott zu loben und zu danken und zu preisen. Mal trafen sie sich im Tempel, wie es im Text heißt, mal in den verschiedenen Häusern. Die Gemeinschaft war ihnen so wertvoll, dass sie diese eben ständig suchten, so oft wie möglich. Sie verkauften, wenn nötig, was sie hatten, um anderen, die ihre Nöte lindern, zu helfen. Die Gemeinschaft war, so wie es beschrieben steht, sehr intensiv. Und so intensiv wird sie, meines Wissens zumindest, aber in der Bibel nie mehr geschildert, eine solche Gemeinschaft. Was wir in der Apostelgeschichte lesen können, das beschreibt sicher kein Sonntagschristentum in Anführungs- und Schlusszeichen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern berichtet von einer eben äußerst engen Gemeinschaft, die täglich oder so oft wie nur möglich stattfand. Und wie ist das nun mit den heutigen Gemeinden? Wie ist das bei uns? Wie sollte es sein? Kann uns die Urgemeinde ein Vorbild sein? Also die beiden ersten Fragen sind meines Erachtens relativ einfach zu beantworten. Die heutigen Gemeinden sind wohl ausnahmslos, zumindest in den westlichen Ländern, weit von den Gepflogenheiten der Urgemeinde entfernt, sind eben bezüglich der Gemeinschaft eher einem Sonntagschristentum ähnlich. Auf die beiden anderen Fragen, wie sollte es sein und kann die Urgemeinde ein Vorbild für uns sein, wird es so viele Antworten geben, wie man Leute fragt. Für die einen haben wir jetzt schon zu viele Termine oder Gemeinschaft, oder wie man das immer sagen soll. Wir haben jetzt, heute Morgen, den Gottesdienst. Wir haben uns, für diejenigen, die das wollten, bereits vorher zum Gebet getroffen. Wir haben die Lobpreis- und Gebetsabende. Wir haben das Morgengebet, das Frauengebet, Gesprächskreise, Hauskreise, Gebetsspaziergänge, Gemeindemittagessen, dann Evangelisationseinsätze, hoffentlich vermehrt wieder, dazu Veranstaltungen wie die Kindertage, die Weihnachtsbäckli-Aktion mit Live on Stage, und ich bin nicht einmal sicher, ob ich noch etwas vergessen habe. Ist das, wenn man das sich so aufschreibt, ist das eine ganze Menge. Aber für andere geht die Gemeinschaft noch zu wenig weit. Und sie sehnen sich nach einem Zusammensein, wie es eben die Apostelgeschichte da in den Versen, die ihr hinter mir seht, beschreibt. Und noch ein anderes Thema, und das aber auch sehr wichtig ist, ist natürlich die Ausgestaltung dieser erwähnten Gefäße. Sie so, wenn ich die so nennen darf, oder wie man die, diese Gefäße quasi füllt, oder was man da tut, soll ja kein, soll ja auf gar keinen Fall einfach Selbstzweck sein. Und über die, deren Ausgestaltung sollen und dürfen wir reden. Es soll nichts in Stein gemeißelt sein, außer dass Jesus Christus im Zentrum steht und dass die Bibel die Grundlage für uns alle bildet. Für die Lehre und für unser Handeln, auch ganz persönlich sollte es so sein. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass ein zu wenig an Gemeinschaft mit einem hohen Preis erkauft werden muss, weil wir uns dann zunehmend voneinander distanzieren, weil wir uns nicht mehr gegenseitig aufbauen, unterstützen, trösten, aber vielleicht, wo nötig, auch korrigieren können. Und die Folgen von zu wenig Gemeinschaft werden erst mit der Zeit sichtbar. Das ist natürlich nicht etwas, was abrupt sichtbar wird, sondern es ist eher ein schleichender Prozess, der dann so weit gehen kann, dass uns der Glaube nicht mehr so wichtig ist. Aber natürlich ist damit die Frage nach dem Grad der Gemeinschaft noch nicht beantwortet. Ich möchte an dieser Stelle deshalb eine Parabel von Arthur Schopenhauer über Stachelschweine erzählen. Sie stammt aus dem Jahr 1851 und hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag für diejenigen, die das nachlesen wollen. Und mir ist übrigens auch völlig bewusst, dass Arthur Schopenhauer, also gelinde gesagt, nicht gerade ein Gottesmann war. Aber ich halte es hier, ich erzähle euch diese Parabel trotzdem, weil ich halte es hier mit dem 1. Thessaloniker 5, 21, prüft alles, das Gute behaltet. Und das Gute, meiner Meinung nach, ist das Bild, das die Parabel oder das Gleichnis über zwischenmenschliche Beziehungen vermittelt. Die Geschichte ist ganz kurz und einfach. An einem kalten Tag entwickelt eine Gruppe Stachelschweine ein allgemeines Wärmebedürfnis. Das ist etwas, was an einem Tag wie heute noch durchaus nachvollziehbar ist. Um dieses zu befriedigen, suchen die Stachelschweine die gegenseitige Nähe. Doch je näher sie nun aneinander rücken, desto stärker stören und schmerzen die Stacheln der Nachbarn. Da aber das Auseinanderrücken wieder mit Frieren verbunden ist, verenden sie ihren Abstand, bis sie die erträglichste Entfernung gefunden haben. Was lässt sich nun daraus ableiten? Gemäß Schopenhauers eigener Interpretation repräsentieren die Stachelschweine natürlich die Menschen. Ihr Bedürfnis nach Solidarität und Gemeinschaft lässt sie die Nähe ihrer Mitmenschen suchen. Gleichzeitig werden sie von deren schlechten oder unliebsamen Charaktereigenschaften abgestoßen. Und in diesem Spannungsfeld zwischen diesen Polen wird durch das Gebet von Höflichkeit und Sitte bis hin zu Vorschriften und Gesetzen, es gibt jede Menge Gesetze, die das unser Zusammenleben regeln, bis ein Gleichgewicht hergestellt wird. So werden das Solidaritäts- und Gemeinschaftsbedürfnis zwar nicht vollkommen befriedigt, sondern nur so weit, dass der Vorteil bei den Stachelschweinen war, dass die Wärme, bei den Menschen die Eintracht wahrscheinlich, den damit zwingenden verbundenen Nachteilen, die Schmerzen durch die Stacheln der Nachbarn, bei uns der Streit, noch überwiegt. Und die Moral der Parabel ist quasi einen gesunden Abstand in Anführungs- und Schlusszeichen zu wahren. Denn je näher man sich kommt, desto mehr unangenehme Eigenschaften treten halt zum Vorschein. Ein gewisses Maß an gesellschaftlichen Interaktionen sollte man jedoch beibehalten, um einen einsamen Lebensweg zu vermeiden. Soweit der Inhalt dieser Parabel und die Interpretation von Schopenhauer dazu. Wir können uns, glaube ich, gut vorstellen, dass wir ein solches Spannungsfeld zwischen Nähe und Abstand überall dort finden, wo Menschen zusammen sind, auch in den Gemeinden. Die Bibel, vor allem im Neuen Testament, ermahnt uns immer und immer wieder, wie wir uns als Christen, anderen Christen, aber auch anderen Menschen gegenüber verhalten sollen, wie wir uns selbst in eine Gemeinschaft von unterschiedlichen Menschen einfügen, einbringen sollen. Die Ermahnungen sind oft vergebens, wie ich manchmal den Eindruck habe, und diese Aussage beziehe ich natürlich auch explizit auf mich selbst. Lesen wir doch einmal, was Paulus uns beispielsweise im Epheserbrief im Kapitel 4, in den Versen 1 bis 6 zu sagen hat. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle, in euch allen. Ein wunderbarer Text. In den Versen 1 bis 2 nennt Paulus die ersten Elemente, die zu einem würdigen Lebenswandel gehören. Sie alle haben mit einem Verhalten zu tun, das die Einheit auch in der Gemeinde fördert. So sollen wir einander mit aller Sanftmut und Demut und Langmut, also Geduld, ertragen. Wir sollen uns also ertragen. Paulus ruft uns ganz und gar nicht dazu auf, sozusagen die Stacheln des anderen zu meiden, auf Distanz zu gehen, sondern sie vielmehr zu ertragen. Konkret geht es natürlich nicht um Stacheln, sondern um Eigenheiten des oder der anderen, die wir nicht so mögen, die uns vielleicht stören und vielleicht manchmal sogar richtig auf den Wecker gehen. Wir sollen einander in Liebe ertragen. Das ist das, was Paulus oder die Bibel uns lehrt. Es geht also um die Frage, wie wir uns verhalten sollen, wenn menschliche Schwächen und Fehler die Harmonie untereinander auf eine manchmal harte Probe stellen, was halt immer und immer wieder vorkommt. Paulus ruft uns dazu auf, einander in Liebe zu ertragen. Demut hat in Vers 2 übrigens nichts mit Selbstverachtung oder gar Selbsterniedrigung zu tun. Viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich so anzunehmen, wie Gott sie gemacht hat. Also sie trauen sich beispielsweise nichts oder zumindest nicht allzu viel zu. Aber das ist keine Demut. Demut ist vielmehr eine nüchterne Selbsteinschätzung, dass wir ohne Gott nichts machen können und dass wir ihm danken sollen für die Gaben und Talente, die er uns geschenkt hat und dass wir uns nicht über andere erheben sollen, sondern vielmehr eben diese Gaben und Talente dankend von Gott anzunehmen. Genauso wenig ist Sanftmut leise Treterei oder dass man einfach nichts sagt, sondern es ist vielmehr etwas anderes, nämlich dass man eben schon sagt, was man denkt, aber dies auf eine Art und Weise tut, die eben den anderen, wo man keine Hiebe und Stiche quasi austeilt, sondern dass die Worte eben mild gewählt sind und trotzdem klar sind und dass man auch nicht beleidigt ist, wenn vielleicht jemand anders einen kritisiert. All das ist mir natürlich bewusst viel einfacher gesagt als getan oder gelebt. Vor diesen Ermahnungen, die weniger drohend, offenbar auch, kann leider nicht weder Griechisch noch Hebräisch, vor diesen Ermahnungen, die weniger drohend, offenbar auch mit Ermunterung oder Motivation übersetzt werden können, legt Paulus in den drei vorangegangenen Kapiteln des Epheserbriefes, hier sind wir dann im vierten Kapitel, legt er zuerst dar, was Gott in seiner Gnade zu unserem Heil geplant und getan hat in und durch Jesus Christus. Ähnlich ist es übrigens auch im Römerbrief, wo die ersten Kapitel auch, wo er auch aufzeigt, was eben Gott zum Heil und zur Heiligung aller Menschen getan hat, dann drei Kapitel lang, was er für Israel tun wird, noch, um dann ab Kapitel 12 dazu aufzurufen, ganz praktisch eben das zu leben, was Gott möglich gemacht hat. Ermahnungen oder eben Ermunterungen sind im Neuen Testament, das sind ja nicht Gesetze, die wir Menschen aus eigener Anstrengung erfüllen müssten. Vielmehr wird auf der Grundlage des Evangeliums ermahnt, das zu tun, was Gott durch Jesus Christus ermöglicht hat. Wir kennen ja aus dem Galaterbrief, aus dem Kapitel 5, kennen wir ja, was die Geistesfrucht ist, was das alles beinhaltet. Es geht Paulus darum, dass alle so leben, dass die Gemeinde das darstellt, was sie nach Gottes Heilsplan sein soll und sein kann, und zwar in den jeweils konkreten Lebensbedingungen, in die sie hineingestellt ist. Und offenbar waren solche Ermahnungen notwendig, denken wir nur an die Missstände in der Gemeinde in Korinth. Und ja, sie sind es leider auch heute noch. Nun, das Thema der heutigen Predigt ist ja Gemeinde, meine Familie. Was zeichnet nun eine Familie auf und was kommt uns in diesem Zusammenhang in den Sinn? Streit um Spielzeuge. Das ist mies. Du hast selber nur Sachen zum Spielen, gang. Nein, natürlich nicht, aber das gehört sicher auch manchmal dazu. Es ist auch ein Aspekt der Familie. Aber viel bedeutsamer sind eben doch der Zusammenhalt untereinander, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die gegenseitige Unterstützung, Liebe, Wärme, Geborgenheit. Aber zum Familienleben gehören auch unangenehmere Dinge, wie Streitereien, können auch Scheidungen dazugehören, bei denen eine Familie dann auseinandergerissen wird, was ganz, je nach Alter der Kinder, ganz schlimme Wunden hinterlassen kann. Auch Erbstreitigkeiten haben das Potenzial, viele Familien zu entzweien, und zwar auf Dauer. Ich könnte da einige sehr traurige Geschichten aus meinem Umfeld erzählen, Gott sei Dank nicht aus dem ganzen nahen Umfeld, und ihr kennt sicher ebenfalls solche traurigen Fälle. Gemeinde, meine Familie, ja, dann bitte nur mit den positiven Attributen ist man da geneigt zu sagen. Die Erfahrung, seit es Gemeinden gibt, zeigt aber leider, dass dies schwierig, vielleicht sogar unmöglich ist. Der in der Apostel beschriebene ideale Zustand hielt auch in der ersten Gemeinde nicht für immer an. Denken wir nur an den Betrug von Ananias und Sapphira, die ja nicht nur die Gemeinde da belogen haben, sondern, so wie es auch im Text steht, dass vor allem auch den Heiligen Geist belogen haben und dafür büßen musste. Später kam dann eine schlimme Verfolgung der Gemeinde hinzu, bei der sich vor allem ein gewisser Saulus besonders hervortat. In Apostelgeschichte im Kapitel 8, in Vers 1, lesen wir dazu: Und an jenem Tag, und gemeint ist der Tag der Steinigung von Stephanus, und der Saulus ja zugestimmt hat. An jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem, und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und der Verfasser des Hebräerbriefes sieht es offenbar als notwendig an, die Leser zu ermahnen, nicht die eigene Versammlung zu verlassen. Im Hebräer Kapitel 10, den Versen 23 bis 25, lesen wir nämlich: Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag des Herrn herannahen seht. Auch hier wieder Ermahnungen und Ermunterungen zu einem gottgefälligen Wandel, zu gegenseitigem Ansporn. Aber offenbar gibt es Anzeichen einer Spaltung der Gemeinde. Einige Gemeindemitglieder haben die Gemeinde offenbar bereits verlassen, wenn man den Text liest. Wir sollen das aber nicht tun, sondern uns vielmehr ermahnen. Und das umso mehr, heißt es ja, als die Wiederkunft des Herrn in Macht und Herrlichkeit, steht es da nicht, steht eine andere Note, herannaht. Wie bei einer Familie liegt es nicht nur am Familienoberhaupt, für ein geordnetes Familienleben zu sorgen, sondern an allen. Nun ist das in einer Familie mit sehr kleinen Kindern, also je nach deren Alter, natürlich ein bisschen viel verlangt und sogar eine Überforderung. Aber je älter die Kinder werden, umso mehr dürfen die Eltern von ihnen erwarten, dass auch sie ihren Beitrag zum Familienleben leisten. Wenn man sich nun die Gemeinde als Familie eben vorstellt, dann ist die Mehrheit der Familienmitglieder in einem Alter, wo sie entsprechend zu einem guten Familienleben beitragen können. Die Bibel zeigt uns an vielen Stellen, wie wir das tun können und auch sollen. Einige davon haben wir heute angeschaut. Ich bin mir natürlich bewusst und habe es ja vorher schon einmal gesagt, das ist alles leichter gesagt als getan oder eben gelebt. Aber das gilt für jeden, erstens für jeden Einzelnen von uns hier drin, und zweitens dürfen wir ja gewiss sein, dass wir nicht allein sind, sondern dass Gott mit uns ist. Erinnern wir uns an die Worte von Jesus, als seine Mutter und seine Brüder draußen standen und sie mit ihm reden wollten. Das finden wir im Matthäus-Evangelium, Kapitel 12, den Versen 46 bis 50. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach: Seht, da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester. Der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und vergessen wir nicht, dass Jesus selbst das Haupt der Gemeinde ist. Das ist doch wunderbar. Und wir sind die Glieder an seinem Leib. Und wir leben ihm zur Ehre. Amen.